Dies ist From the Boardroom, der Governance Cut zum Post Which Agent Bricked Prod. Mein Name ist Maya. Ich spreche heute mit dem Autor Markus. Markus, wir reden hier nicht über Code-Snippets, sondern über das Risiko auf der Vorstandsebene. Wenn du das Problem in einem Satz zusammenfassen müsstest, wie lautet die These?
Bei jedem Hop, den ein KI-Agent macht, müssen wir zwei Fragen beantworten können. Unter wessen Autorität wird gehandelt und welcher konkrete Agent führt die Handlung aus? Wenn wir eine dieser Antworten verlieren, ist der Anspruch auf Auditierbarkeit eine reine Fiktion und damit auch unser Risikomanagement.
Das ist eine deutliche Ansage. Wir schauen uns heute die Governance-Perspektive an. Was sieht der Auditor? Wo klaffen die Lücken in den SOX-Attestierungen? Und warum sind Tools wie Purview bei diesem Thema oft blind? Wenn ihr die technischen Details wollt, Token-Claims oder spezifische Konfigurationsflags, dann hört euch den Benchcut an. Dieser hier ist für den Prüfungsausschuss. Markus, fangen wir vorne an. Viele Unternehmen denken, sie hätten das Thema Identität für Agenten im Griff, weil der Login funktioniert. Warum sagst du, das sei der langweilige Teil?
Weil das Anmelden eines Benutzers an einer Web-App heute ein gelöstes Standardproblem ist. Man nutzt Entra-ID, schaltet Easy-Off davor und der Benutzer ist drin. Das ist das, was die Anbieter in Demos zeigen. Aber für die Governance ist das völlig irrelevant, wenn wir nicht wissen, was mit dieser Identität passiert, sobald sie die Eingangstür passiert hat. Die Gefahr beginnt beim Zugriff auf die nachgelagerten Systeme. Wenn die App den User-Kontext verliert und stattdessen ein generisches Dienstkonto nutzt, haben wir eine Privilegienwäsche. Der Auditor sieht im Protokoll den Namen eines Benutzers, aber die Berechtigungen, die im Hintergrund genutzt wurden, waren die eines hochprivilegierten Dienstes. Das hebelt jedes Least-Privilege-Modell aus.
Du unterscheidest hier zwischen zwei Wegen, wie eine App mit einer anderen kommuniziert. Das eine ist der offizielle Weg, on behalf of, und das andere sind App-Permissions. Warum ist das für die Compliance so wichtig?
Es ist die Grenze zwischen Transparenz und Blindflug. App-Permissions sind für Hintergrundprozesse völlig legitim. Eine nächtliche Datenbankbereinigung braucht keinen User. Aber sobald ein Agent eine Aktion ausführt, die von einem Menschen angestoßen wurde, müssen wir das On-Behalf-auf-Modell nutzen. Nur so sieht die Ziel-API sowohl die App als auch den Benutzer. Wenn wir das ignorieren und User-Aktionen hinter einem Service-Principle verstecken, zerstören wir die Nachvollziehbarkeit. In einem SOC 2 oder ISO 27001 Audit wäre das ein massiver Befund, weil die interne Kontrolle, nämlich die Zuweisung einer Handlung einer natürlichen Person, technisch nicht mehr existiert.
Aber selbst wenn wir das für den ersten Schritt richtig machen, viele Architekturen sind heute vielschichtig. Was passiert beim zweiten oder dritten Hop?
Dort stirbt die Auditierbarkeit meistens einen leisen Tod. Theoretisch könnten wir die Identitätskette über mehrere Ebenen weiterschleifen, aber das ist in der Praxis so komplex zu konfigurieren, dass Teams fast immer zur Abkürzung greifen. Sie nutzen ab der zweiten Ebene ein geteiltes Geheimnis oder einen API-Key. In diesem Moment reißt der Faden. Der RFC-Standard 8693 für Token Exchange sieht zwar vor, dass man den Actor, also den Agenten, und den Subject, also den User, gemeinsam führt. Aber die Realität in den meisten Entra-Umgebungen sieht so aus. Man sieht vielleicht noch den letzten Aufrufer, aber die Kette davor, wer den Agenten eigentlich beauftragt hat, ist weg. Für die Forensik nach einem Vorfall ist das ein Albtraum.
Ein Punkt, den du im Post ansprichst, ist das Risiko des Trust Drift. Das klingt nach einem schleichenden Governance-Versagen. Was meinst du damit?
Das ist ein blinder Fleck in den üblichen App-Consent-Reviews. Ein Governance-Team prüft einmal im Jahr, welche Berechtigungen eine App hat. Wenn die Scopes gleich bleiben, bekommt sie einen grünen Haken. Aber was ist, wenn die App im Hintergrund plötzlich neue Agentenfunktionen bekommt? Sie nutzt dieselben Berechtigungen, um plötzlich Daten in Systeme zu schreiben, die vorher nie Teil des Workflows waren. Der Consent bezog sich auf eine statische Verbindung, aber das Verhalten des Agenten hat sich drastisch ausgeweitet. Unsere Kontrollmechanismen reagieren auf Änderungen an den Berechtigungen, aber sie sind taub gegenüber Verhaltensänderungen bei gleichbleibenden Rechten.
Wir müssen über das Erbe sprechen. Viele Unternehmen haben noch eine starke On-Premise-Welt mit Kerberos und Active Directory. Da wird es doch sicher richtig kompliziert, oder?
Es ist die Stelle, an der die Cloud-Versprechungen auf die Realität der Verzeichnisdienste treffen. Ein Benutzer, der sich in der Cloud anmeldet, hat erst einmal keine Kerberos-Power. Um das zu lösen, braucht man Konstrukte wie die eingeschränkte Delegierung oder S4U. Das ist technisch spröde und wartungsintensiv. Die ehrliche Version, die die Identität bis ins AD rettet, ist so schmerzhaft, dass viele Firmen stattdessen ein Götterkonto nutzen. Ein Dienstkonto mit weitreichenden Rechten für alles. Damit kollabiert die Governance komplett.
Jede Aktion des Agenten im Rechenzentrum wird dann diesem einen Konto zugeschrieben. Wer den Agenten gesteuert hat, unmöglich zu sagen.
Das bringt uns zu einem der aktuellsten Themen. Low-Code-Plattformen und RAG, also Retrieval Augmented Generation. Hier geht es nicht nur um Identität, sondern massiv um Datenschutz und DSGVO.
Absolut. Das ist momentan die größte unkontrollierte Ausweitung der Angriffsfläche. Nehmen wir den typischen Chat mit deinen Dokumenten. Ein Team baut einen Agenten, der SharePoint oder Confluence indiziert. Oft passiert das mit einem administrativen Crawler-Konto. Die Daten landen in einem flachen Index, zum Beispiel in Azure AI Search. Das Problem? Die ursprünglichen Zugriffsberechtigungen, die ACLs, bleiben oft auf der Strecke. Der Index ist dann flach. Wenn ich diesen Agenten mit Kollegen teile, können diese plötzlich Informationen abfragen, auf die sie im Quellsystem niemals Zugriff hätten.
Und was sagt der Datenschutzbeauftragte dazu?
Wenn er es wüsste, wäre er besorgt. Tools wie Microsoft Purview oder Priva sind darauf ausgelegt, Daten in Exchange oder SharePoint zu finden. Sie sehen aber oft nicht in den KI-Search-Index hinein. Das bedeutet, wir bauen einen Schattenkorpus von Unternehmensdaten auf, der für unsere eDiscovery- und DESA-Prozesse unsichtbar ist. Wenn ein Kunde eine Auskunft nach DSGVO verlangt, finden wir seine Daten in SharePoint, aber nicht die Kopien, die im RAG-System des Agenten liegen. Das ist ein Compliance-Risiko der obersten Kategorie. Wir reden hier von bis zu 4% des weltweiten Umsatzes als mögliches Bußgeld.
Und du gehst im Post sogar noch einen Schritt weiter, runter in die Produktion, in die Operational Technology, OT. Warum ist das für den CISO relevant, wenn die KI plötzlich mit der Fertigungsstraße spricht?
Weil dort die physische Auswirkung liegt. Die Vision der KI-gesteuerten Fabrik bedeutet, dass Agenten Zugriff auf MES-Systeme oder SCADA-Historiens bekommen. Aber diese Welt spricht kein O auf. Da gibt es oft gar keine echte Identität pro Benutzer, sondern nur ein Passwort für das gesamte Panel oder eine IP-basierte Freigabe. Wenn wir jetzt einen modernen IT-Agenten an diese alten OT-Protokolle koppeln, löst sich jede Identität in Luft auf. Die Frage, welcher Agent hat diesen Schwellenwert geändert, wird unentscheidbar. Im schlimmsten Fall führt das nicht nur zu Datenverlust, sondern zu Stillständen oder Unfällen. Die Governance-Lücke wird hier zum Sicherheitsrisiko für Leib und Leben.
Warum ist das bisher noch nicht massiv explodiert? Haben wir einfach Glück?
Wir profitieren momentan noch von der Kompartimentierung. Die Agenten sind noch isoliert. Der eine kann SharePoint lesen, der andere vielleicht Jira-Tickets schreiben. Aber der geschäftliche Druck geht in Richtung Agent-to-Agent, A2A. Der Onboarding-Agent soll mit dem IT-Provisioning-Agenten sprechen. Sobald wir diese Mauern einreißen, wird jede Identitätsproblem transitiv. Ein Fehler in der Identitätskette am Anfang zieht sich durch das gesamte Ökosystem. Der wirtschaftliche Druck wird dazu führen, dass diese Vernetzung kommt, bevor wir die nötigen Kontrollen für die Actor-Chains etabliert haben.
Du beschreibst im Post eine kleine Geschichte. Ein Agent, der die Produktion lahmlegt. Kannst du das kurz aus der Sicht eines Audit-Ausschusses skizzieren?
Stellen wir uns vor, ein Entwickler baut einen Agenten, um Ordnung in Jira-Tickets zu bringen. Der Agent nutzt das persönliche Token des Entwicklers, weil das am einfachsten war. Ein Benutzer bittet den Agenten, räum mal die alten Tickets auf. Der Agent löst das etwas zu gründlich und schließt auch einen Change-Freeze-Hold für ein kritisches Release. Die Pipeline sieht das grüne Licht, rollt ein Datenbank-Update aus, das eigentlich noch gesperrt war, und zerschießt die Produktion. Die Website ist stundenlang down. Wenn die Geschäftsführung am nächsten Tag fragt, wer war das, sagen die Logs in Jira, es war der Entwickler, dem das Token gehört. Die Logs in Antra sagen gar nichts, weil die Aktion über einen API-Key lief. Wir können nur raten, welcher Agent und welcher Benutzer wirklich dahinter stecken. Die Forensik ist nicht schwierig, sie ist unmöglich.
Das ist ein vernichtendes Urteil für jeden, der behauptet, sein System sei revisionssicher. Markus, was ist die Messlatte, die ein CISO oder ein Revisionsleiter anlegen muss?
Die Messlatte ist rein evidenzbasiert. Können wir allein aus den autoritativen Logs, ohne Korrelation von Chatprotokollen oder Zeitstempelraten, beweisen, wessen Autorität genutzt wurde und welcher konkrete Agent gehandelt hat? Wenn die Antwort Nein lautet, dann haben wir keine Agentenauthentifizierung. Wir haben ein geteiltes Konto, vor das wir ein LLM geschraubt haben.
Ein starkes Schlusswort. Markus, was ist der eine Satz, den unsere Hörer mit in die nächste Sitzung des Prüfungsausschusses nehmen sollten?
Auditierbarkeit ist kein Feature, das man später hinzufügt. Wenn die Identitätskette beim ersten Hop bricht, ist jede spätere Attestierung nur noch Makulatur.
Vielen Dank, Markus. Wenn ihr wissen wollt, wie man diese Kette technisch stabil hält, von den Token-Claims bis zur Kerberos-Konfiguration, dann hört euch den Benchcut dieser Folge an. Das war From the Boardroom.